Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Das Jahr ist fast durch. Viele feiern demnächst Weihnachten. Die Christmas Games stehen an und Ja Morant ist zurück und trifft selbstverständlich direkt einen Game Winner. Auch sonst gibt's diverse Sachen zu besprechen. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der in diesen Tagen sicherlich zu 100% ungrinchige
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, viel besser hätte Ja nicht zurückkommen können, oder? Also ich meine, A, man ist jetzt nicht gerade siegesverwöhnt in Memphis und B, dann gleich so mit einem mehr oder weniger Signature-Move wild in die Zone drehen, springen, Ball runterziehen, dann irgendwie gegens Brett, Ball rein, Buzzer, ciao, gut, I'm back. Besser kann man nicht zurückkommen, oder?
War ein perfekter Einstand. Also war ja vor allem auch wirklich das ganze Spiel über echt gut. Also abgesehen davon, dass er die Dreier, die er genommen hat, nicht getroffen hat. Aber also gut, das ist ja eigentlich tut das dem keinen Abbruch. Sagen wir, es war ein klassisches Ja Morant-Game, als hätte er jetzt nicht irgendwie gerade ziemlich lange Pause gehabt, sondern als stünde er voll im Saft. Ja. Von Anfang an irgendwie so die Drives ausgepackt, gute Pässe ausgepackt. Also klar waren ein paar Ballverluste dabei, aber also das ist jetzt nicht so wild. Er hat ja auch seinen wichtigsten Screener nicht auf dem Court gehabt, aber insgesamt sah das sehr gut aus, auch gegen ein gutes Team und gegen gute Verteidiger. Also Herb Jones hat ihn ja am Ende überwiegend übernommen. Er hat trotzdem immer wieder den Weg zum Korb gefunden. Also ja, besser hätte es nicht laufen können, sagen wir, wie es ist.
Ich meine, es ist halt auch so ein Ding, ne? Man sagt immer, wenn du von der Verletzung zurückkommst, das ist, glaube ich, also sowas kann man schwer einschätzen nach so einer Sperre, weil im Prinzip du musst ja keine Reha machen, du musst ja nicht erst wieder Vertrauen in deinen Körper finden, sondern du stehst ja quasi voll im Saft. Das ist halt eher so die Frage dann, was halt so Game Speed und so angeht, also was das dann ist, ob dich das dann erstmal überwältigt. Also wie du sagst, es scheint ihn nicht überwältigt zu haben. Das eine oder andere Turnover, ein oder andere Turnover ist halt dabei, aber gehört auch dazu, finde ich jetzt nicht so tragisch. Naja. Wir beobachten das mal, ob die Grizzlies noch einen Run starten, so wie die Clippers jetzt gerade im Run gestartet haben. Das ist nämlich unser großes Thema unserer Folge heute. Wir sprechen mal drüber, wie dieses Team, das ja eigentlich am Boden lag nach dem James Harden Trade, plötzlich zum heißesten Team der Liga. Und jetzt kommt das Wort, das ich unfassbar liebe in Sportberichterstattungen: avancierte.
Das ist ein sehr schönes Wort.
Wir gehen da mal ins Detail und avancieren damit zu absoluten Clippers-Experten. Vorher wollte ich aber nochmal fragen, hast du dir dieses Bild von unserem Freund Jaime Jaquez Jr. und Patrick Williams schon ausgedruckt?
Nee, was für ein Bild?
Als Patrick Williams brachial über Jaime Jaquez Jr. stopft.
Ich glaube, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ich habe, glaube ich, ich habe bei Twitter einen Filter für Patrick Williams.
Okay.
Nein, habe ich nicht, aber ich habe es mir tatsächlich, die Szene, glaube ich, nicht gesehen.
Unfassbar, unfassbar. War wieder Prime Patrick Williams sozusagen und generell gegen die Heat. Ich meine, ein Spiel haben die Bulls gewonnen, eins verloren und Patrick Williams bei der Niederlage dummerweise aber da 25 Punkte aufgelegt. Also ist im Kommen, jetzt nicht so wie Coby White natürlich, weil Coby White, haben wir drüber gesprochen. Ich muss ganz kurz drüber reden, weil ich einfach Redebedarf habe, was Coby White angeht, weil letzte Woche eventuell.
Warte, ja, jetzt habe ich mir den Dank angeguckt. Der war schön.
Oder?
Nicht schlecht.
Das kann Patrick Williams.
Und er macht das sind dann so diese Aktionen, wo man sich dann wieder daran erinnert, warum Leute früher geschwafelt haben, der hätte irgendwelche Ähnlichkeiten mit Kawhi Leonard. Weil der Bewegungsablauf da ist sehr Kawhi Leonard-ig.
Und das ist so ein bisschen, er kommt jetzt wieder, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber er wirkt immer mehr wie in seiner Rookie-Saison. Nicht für jeden Kompliment für Patrick Williams, wenn man die Jahre dazwischen nimmt, auf jeden Fall.
Und er hat einfach 3 Jahre lang geschlafen und jemand anders hat in seinem Körper gewohnt und jetzt auf einmal
und so langsam Vollgas. Cuttet immer mehr zum Korb, dann kommt sowas bei rum, nimmt auch Würfel. Manchmal passt er noch weiter, auch wenn er offen wäre, aber es sieht immer besser aus. Coby White, unfassbar.
Ist das vielleicht ein bisschen so, hast du Herr der Ringe damals gesehen?
Ja.
Da ist doch dieser eine König von den Menschen, weißt du, der dieses komische Reitervolk anführt. Und ich kann mich an die Namen nicht mehr erinnern, aber der hat irgendwie so ein Diener, der ihm die ganze Zeit irgendwie Sachen einschwafelt und der aber natürlich das pure Böse ist und ihm komplett die Energie zieht. Und
genau.
Der sieht auch aus, als wäre er 100.000 Jahre alt. Ja, ja, genau. Ja, hat gar keine Energie mehr und alle wollen, den müssen wir loswerden. Und irgendwann werden sie ihn los und auf einmal, kann der wieder aufrecht stehen, macht Dinge. Meinst du, das ist gerade mit Patrick Williams passiert, weil Zach LaVine nicht mehr mitspielt?
Man weiß es nicht. Ich hab die Tage bei irgendeinem Kommentar auf The Athletic, also halt User-Kommentar gelesen, der User ist sehr anti DeRozan, Levine und so, aber zumal das halt, was halt jetzt entscheidend, oder beziehungsweise eher anti DeRozan und, aber egal, aber es ging so ein bisschen darum, dass halt jetzt quasi nicht diese beiden Ballhogs oder halt diese beiden, die sehr, sehr viel vom Ball fordern, nicht beide da sind, nur noch einer da ist. Und DeRozan, finde ich, wirkt für mich immer mehr so ein bisschen gerade wie San Antonio DeRozan. Also übernimmt sehr situativ und sonst fügt er sich so ins Gesamtkonstrukt ein und spaced auch teilweise, gefühlt auch mehr Dreier. Aber dass halt dadurch, dass halt jetzt quasi einer von den beiden weg ist, gerade, dass dann dadurch mehr Fluss drin ist im Spiel.
Ich fand meine Analogie besser
als ich weiß,
von Mad Max 75.
Aber du weißt ja, ich bin der rationale Part bei uns und du bist eher ja. So der belletristische und Kopf in den Wolken und sowas. Deshalb muss ich dich mal wieder ein bisschen runterholen, wenn du mit irgendwelchen Fantasy-Geschichten hier kommst und wir über harte Fakten sprechen.
Genau.
Ja, auf jeden Fall, Bulls machen Spaß. Also auch in Philly gewonnen. In Philly. Einfach so. Weil
Kobe White. Wenn man Jokes darüber machen will, dass Philly immer nur gegen die sackmiesen Teams mit 50 Punkten Unterschied gewinnt, hätte man ja sagen können, auch gegen die Bulls, aber nein,
wir haben
die Bulls und gewinnen einfach mal dort.
Ja. Weil Kobe White einfach der bessere Tyrese Maxey ist jetzt.
Wahrscheinlich.
Und Alex Caruso einfach brutal verteidigt. Es gab echt, ohne Scheiß, ganz kurz, es gab eine Szene, da hast du halt irgendwie die komplette Defense-Kunst des Alex Caruso, konntest du irgendwie sehen, weil. Also erstmal sah es gar nicht so geil aus, weil Pat Bev quasi an ihm vorbeigezogen ist, also Richtung Baseline. Und er hat sich dann aber in dem Moment schon, hat sich Caruso in die Mitte orientiert, weil er wusste, dass Pat Bev eigentlich unter den Korb kommt, kein Korbleger hat. Und deshalb wahrscheinlich dann den Pass in die Mitte spielen muss zum Cutter. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und Alex Caruso stand einfach im Passweg, hat den Ball gefangen, Fastbreak eingeleitet, vorne Layup, boom.
Brutal.
Geiler Typ. Wir wollten aber eigentlich gar nicht über die Bulls sprechen, sondern über diverse News und die Clippers. Aber einen habe ich trotzdem noch vor. Gibt es einen In-Season-Tournament-Fluch? Pacers?
So ein bisschen, ne? Also,
4 Spiele in Folge verloren.
Lakers stehen, glaube ich, bei 1-3 seitdem.
Ja.
Also, es ist aber, glaube ich, ein reiner Finalistenfluch, ne? Also,
ja, genau. Ja, meine ich damit. Ja, genau. In-Season-Tournament-Finalistenfluch, ja. Hast wahrscheinlich alles da auf dem Parkett in Vegas gelassen und jetzt ist erstmal irgendwie so ein Bruch drin. Halliburton auch unfassbaren Ball weggeschmissen, so gegen die Clippers teilweise. Also es war ja,
ja, ja, es war nicht ganz besonders untypisch.
Gut. Ich auch nur
vielleicht haben die Pacers auch einfach das Problem, dass jetzt mal, sie waren ja vorher einfach nie im Fernsehen zu sehen. Die waren ja noch nie im National TV vor diesem In-Season-Tournament.
Du meinst, jetzt gibt es Videomaterial für
ja, das Videostudium? Jetzt ist Leuten aufgefallen, hey, die spielen wirklich gar keine Defense. Lass mal zum Korb gehen. Ja. Die halten uns nicht davon ab. Das stört die überhaupt nicht.
Ist okay.
Also ja, das Problem bei den Pacers ist halt einfach wirklich, dass die offensiv historisch intergalaktisch gut sein müssen, um Spiele zu gewinnen. Weil die Defense so kacke ist.
Ja.
Und wenn sie jetzt dann mal ein paar Spiele haben, wo die Offense nur gut ist, aber nicht historisch intergalaktisch gut, dann kriegen sie halt auf den Sack. Und das ist dann jetzt passiert. Also man kann ja auch nicht in jedem Spiel alles treffen. Ich meine, ich glaube auch, dass dieses In-Season-Tournament vielleicht ein kleines bisschen überzeichnet hat, wie gut sie waren, weil sie waren ja auch vorher. Die waren ja nicht irgendwie bei einer 16-3 Bilanz oder so, sondern die waren leicht positiv.
Ja.
Und naja, insofern sind manche da vielleicht ein bisschen zu krass in eine Richtung ausgeschlagen und gebt Halliburton den MVP, der ist besser als Steph Curry in seiner MVP-Saison. So ein Take habe ich auf Twitter gesehen.
Echt jetzt?
Ja.
Okay, das, stark.
Und manchmal muss man da dann vielleicht einfach ein ganz kleines bisschen auf die Bremse drücken. Vielleicht denken auch die Pacers jetzt ein bisschen mehr drüber nach, wollen wir auch Defense spielen? Wie kommen wir da hin? Sie haben halt absolut gar keine Wing-Defense und keine Point-of-Attack-Defense. Das ist halt
das hilft
nicht gut. So. Ja. Aber das kann man ja potenziell auch angehen. Also sie haben ja ein paar Trade-Chips, sie sind nicht mal, also sie haben nicht mal ihren Salary-Cap ausgereizt. Das heißt, sie können auch mehr Gehalt aufnehmen, als sie abgeben. Und vielleicht holen sie sich ja noch einen großen Forward irgendwie mit rein, der dabei so ein bisschen helfen kann. Also das wäre ja möglich, aber ich glaube, im Moment sieht man so ein bisschen, ja, super geiles Offensivteam, super unterhaltsam, aber sie so jetzt dann irgendwie mit oben zu den Top-Teams mit reinzuzählen, das war vielleicht einfach noch ein bisschen, also ich meine, haben wir jetzt auch nicht alle gemacht, aber manche waren da vielleicht ein kleines bisschen vorschnell. Und dann, ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren von den 4 Spielen auch 3 gegen richtig gute Teams, Aber eins auch gegen Washington, und gegen die haben sie auch mit über 14 verloren. Und Washington gewinnt eigentlich keine Spiele. Insofern ist das schon ein bisschen problematisch.
Ja. Ja, und man muss sich jetzt auch selbst bei den Clippers, selbst wenn es läuft, man muss sich jetzt auch nicht 150 Punkte einschenken lassen.
Na, die Pacers schon.
Ja. scheinbar.
Also es war auf jeden Fall nicht das erste Mal in dieser Saison.
Ja.
Die haben halt auch schon ein paar Mal über 150 Punkte selber eingeschenkt, glaube ich.
Jetzt haben sie halt nur gut 120 gemacht. Weil sie eigentlich auch, also das ist halt genau, was du sagst. Ne? Da war die Offense gut, aber die Defense war halt schlechter, als die Offense gut war.
Ja, und richtig gut war sie da auch nicht. Das Tempo war halt einfach so schnell, dass immer viele Punkte bei rumspringen. Ja,
aber sie hat Punkte generiert, sagen wir es mal so.
Ja.
Und genau, bei den Lakers läuft es auch durchwachsen. Mittlerweile, also es ist schon ganz geil, diese Gruppe, also Lakers bei 15-12, dann gut Rockets 13-11 auf 8 und Rockets 13-11 auf 9, Suns 14-13 auf 10 und Warriors 13-14 auf 11.
Ich glaube, du hast die Rockets zweimal genannt, weshalb mich das gerade ein bisschen verwirrt hat. Meintest du vielleicht noch die Pelicans, die da mit drin sind?
Nee, Lakers, Rockets, Suns, Warriors, also von 8 bis...
Ach so, ja, okay.
Ich glaube, ich hab mich einmal verhaspelt, vielleicht. Aber auf jeden Fall ist es eine relativ illustre Gruppe, die man jetzt nicht zwingend in diesen Sphären erwartet hätte vor der Saison.
Ja, und die Warriors auf Platz 11 sind gerade das einzige Team, was einen positiven Run hat. 3 Siege in Folge.
Ja, weil Klay zurück ist.
Und weil Draymond nicht da ist. Und weil sie Rotationen verändert haben.
Ja.
Und weil Jason Tatum sich am Knöchel wehgetan hat und dann dämliche Pull-Up-Dreier genommen hat.
Aber dafür muss er sich doch nicht am Knöchel wehtun, dass er dämliche Pull-Up-Dreier nimmt, oder?
Das stimmt. Gerade gegen die Warriors, das passiert.
Ja, wir beobachten diese Gruppe auf jeden Fall sehr genau, weil in welche Richtung es da bei wem geht, lässt sich irgendwie, man denkt, man könnte es vorhersehen, weil normalerweise müsste es irgendwann nach oben gehen. Aber irgendwie, wenn du das Gefühl hast, jetzt, dann kommt wieder so eine Phase. Draymond übrigens, Zwischenstand, ne? Ich glaube, es wird nichts mit den Christmas Games. Gestern oder vorgestern kam heraus, dass er jetzt in 3 Wochen frühestens verfügbar sein wird. Also jetzt hier Counseling angefangen hat und so. Und dann wird es dann irgendwann erst losgehen.
Ja, besser ist es.
Ja, ich denke auch. Irgendwas, ja. Dann lass mal jetzt uns ganz kurz mal die News anschauen, die es so gibt, beziehungsweise die Gerüchte. Und würdest du gerne mit Donovan Mitchell beginnen? Mit Lauri Markkanen beginnen? Oder möchtest du mir erzählen, wer deine All-Star-Starter sind im Osten und im Westen, nachdem er das Voting jetzt begonnen hat?
Pass auf, die All-Star-Starter machen wir ganz am Ende.
Das ist unsere Weihnachtsgeschenk.
Quasi. Ja, genau. Damit entsenden wir die Leute.
Ja.
Und erstmal können wir über Donovan Mitchell sprechen, ist wahrscheinlich das größere Thema, weil, also auch wenn die beiden füreinander getradet wurden und beide durchaus gut sind, ist Mitchell halt noch ein kleines Stück besser. Da Kontext natürlich auch, Darius Garland und Evan Mobley, beide verletzt, beide mindestens einen Monat. Bei Mobley ist die Prognose irgendwie zwischen 6 und 8 Wochen sogar. Also das kann eine ganze Weile dauern. Cleveland war bisher eh nicht so gut. Und deswegen, ja, kann man sich bei Donovan Mitchell im Moment so ein bisschen Gedanken drüber machen. Macht es gerade alles so Sinn, weil seine Vertragssituation halt so ein bisschen speziell ist. Also er hat noch nach dieser Saison noch ein fixes weiteres Vertragsjahr und dann eine Spieleroption, die er halt auf keinen Fall ziehen wird. Er hat bisher kein Interesse signalisiert, bei den Cavs zu bleiben, also beziehungsweise einen neuen Vertrag zu unterschreiben, ist ja was anderes. Mhm. Aber es gilt so ein bisschen als offenes Geheimnis, dass er halt eigentlich auch das langfristig sich nicht so richtig gut vorstellen kann. Er wollte ja damals eigentlich auch unbedingt in einen größeren Markt und dann hat Cleveland für ihn getradet. Insofern ist halt jetzt so ein bisschen die Frage. Deswegen stelle ich sie dir einfach mal. Sollten die Cavs Donovan Mitchell traden?
Wenn es keine Chance auf eine Verlängerung gibt, dann ja. Weil du... Beziehungsweise, ich glaube, es ist gar nicht so einfach, sich dann wirklich hineinzuversetzen, weil was, also sagt sich so immer so leicht, okay, du bekommst keinen Gegenwert, sonst verlierst du ihn ohne, also lass ihn mal gehen. Das wissen natürlich andere Teams auch, aber ich glaube, ich würde jetzt mal dazu tendieren, wenn es mein Gesetz den Fall, es gibt ein passendes Angebot, es gibt einen Spieler, der dazu passt. Und ich glaube, was da auch noch so ein bisschen mit reingeht, ich meine, diese Saison läuft, glaube ich, auch maximal unglücklich, also mit den ganzen Verletzungen jetzt. Aber das ist ja eigentlich nur so die Spitze des Eisbergs. Es ging ja schon los, dass die Starter keine Ahnung, gefühlt 2 Minuten zusammengespielt haben, weil am Anfang war Allen verletzt, dann war Garland mal raus, Garland kam wieder zurück, dann war Mobley raus und so. Und es war halt, man hat gar nicht sehen können, wie die ganze Geschichte in Jahr 2 aussieht. Es gab dann halt, du hast es ja auch mal angesprochen, ich habe dann auch mal ein bisschen reingeschaut, so Spiele, dass halt sehr, sehr viel über Mitchell läuft und Garland, ich glaube, gegen Boston war es, da gab es auch mal eine Szene, da stand dann Garland an der Dreierlinie und konnte sich quasi so klassisch Hände auf die Knie und hat halt zugeschaut, was Donovan Mitchell macht. Und als für sie getradet wurde, hat man ja eigentlich so ein bisschen gedacht, okay, eigentlich diese beiden, das ist zwar defensiv nicht optimal, weil beide nicht die längsten sind, aber es könnte spielerisch, offensiv könnte das dann schon funktionieren, gerade weil Garland Offball spielen kann, Catch and Shoot und beide können kreieren und es kann irgendwie so Synergien schaffen. Und ich glaube, Mitchell hat halt, dadurch, dass er eben auch einfach so gut ist, hat so ein bisschen mehr übernommen gerade. Und auch dadurch, dass Garland immer mal wieder raus ist, das heißt, Mitchell ist dann so im Prinzip etwas die Konstante und es hat nicht so dieses, es hat sich noch nicht so gefunden, vielleicht auch, aber dadurch, dass man diese Saison noch nicht so richtig die Möglichkeit hatte, zusammenzuspielen. Letzte Saison sah das sehr, sehr, sehr gut aus, muss man ja auch sagen. Also ist jetzt so ein bisschen die Frage, was ist das Echte? Die Frage ist auch so ein bisschen, was ich mir dann gedacht habe, was dieses Playoff aus gegen die Knicks so mit diesem Team gemacht hat. Das gibt es ja manchmal so dieses Irrational, du hast irgendwie so ein Negativerlebnis, das dich dann irgendwie so ein bisschen, das dich nachhaltig prägt. Das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, da gibt es ja jetzt keine Blaupause dafür. Aber sie waren ja, das Matchup war nicht gut, trotzdem waren sie ja eigentlich das bessere Team, das talentiertere Team, sagen wir es mal so, und sind dann irgendwie ziemlich chancenlos rausgegangen. Und eigentlich hat keiner wirklich das abliefern können, was wahrscheinlich auch, was sie von sich erwartet haben oder was jeder Einzelne von sich erwartet hat. Und was das dann halt irgendwie mit dem Team macht, und jetzt hast du halt diese schwere Situation, sie haben eigentlich sich ja im Sommer klug verstärkt mit Niang, mit Strus, aber es ging noch nicht so aufs Parkett und jetzt hast du jetzt damit im Endeffekt fast ein Jahr weniger Zeit, Mitchell davon zu überzeugen. Und wenn es kein Signal gibt, dass er verlängert, glaube ich, ist es sinnvoll zu schauen, was man für ihn bekommen kann. Wer wirklich bereit ist, zu investieren für Mitchell und dann vielleicht auch noch so ein bisschen die ganze Geschichte vielleicht auch für sich noch ein bisschen runder zu gestalten. Also vielleicht irgendwie noch einen besseren Partner für Garland zu finden oder so. Also ich weiß nicht, hast du ein Team, bei dem du jetzt sagst, okay, das wäre ein Mitchell-Team für dich und bei dem das eventuell auch was bieten könnte, was für Cleveland interessant sein könnte?
Das ist immer der kompliziertere Teil, da so, was genau sich die Cavs dann vorstellen. Aber also ich denke schon, dass es halt gerade im Osten würden mir halt so die beiden New Yorker-Teams auf jeden Fall einfallen. Also Brooklyn hat jetzt zwar nicht das 1A-Asset abzugeben, aber die haben dafür irgendwie einiges an Wings, was interessant sein könnte, und auch, also Picks im Zweifel. Das wäre halt so, um die Cavs tiefer zu machen und vielleicht auch ein bisschen runder, bisschen balancierter als Team zu machen, könnten die vielleicht was anbieten. Ist halt da die Frage, wie viel sie opfern wollen, weil die sind jetzt nicht Donovan Mitchell davon entfernt, ein Contender zu sein, sondern eigentlich brauchen sie ja dann auch noch irgendwie was zusätzlich wahrscheinlich. Aber das wäre so ein Team, die Knicks, klar, die haben Jalen Brunson und da haben sie dann, also im Prinzip hätte man da wahrscheinlich würde man sich das Problem, was die Cavs ja auch haben mit diesem kleinen Backcourt, würde man sich halt auch direkt wieder ins Haus holen, aber gleichzeitig ist das ein Team, was so diese Scoring-Upside ja eigentlich durchaus noch gebrauchen könnte, was in der Vergangenheit auf jeden Fall großes Interesse an ihm hatte. Könnte man drüber nachdenken. Die Heat natürlich irgendwie. Also weiß man auch seit Jahren, dass die Donovan Mitchell interessant finden. Da ist es immer die gleiche Frage. Haben die denn genug anzubieten? Würden sie Jaime Jaquez Junior anbieten? Ne, aus Cavs-Perspektive hätte ich den schon gerne. Aber das ist jetzt auch natürlich nicht der eine Spieler, wo du sagst, der wiegt genau Donovan Mitchell auf. So, das ist halt alles immer ein bisschen komplizierter. Aber also ich denke deshalb, dass, also die Cavs müssen jetzt erstmal gar nichts machen. Sie können, können sie ja ihn auf jeden Fall auch noch in der Offseason traden oder nächstes Jahr zur Deadline. Oder wenn sie ganz, ganz wild sind, könnten sie auch darauf spekulieren, dass die nächste Saison einfach besser läuft und diese irgendwie bis zum Ende das reiten und hoffen, dass ein tiefer Playoff-Run Donovan Mitchell dann dazu bringt, dass er sagt, ja, okay, ich bin jetzt Free Agent, ich kann es mir aussuchen. Ich suche mir aus, hier in Cleveland zu bleiben. Mhm. Könnten sie ja auch alles machen. Was sie aber auf jeden Fall machen sollten, meiner Meinung nach, ist halt mal Gespräche führen, mal fragen. Also sowohl bei Mitchell als auch natürlich bei bei anderen Teams, so was könnte man dann jetzt für ihn bekommen? Weil ja, jetzt gerade ist vielleicht der Kreis von Teams, die Interesse hätten, auch noch ein bisschen größer, einfach weil es 1,5 Jahre sind und man dadurch halt etwas mehr Zeit hat, ihn dann auch davon zu überzeugen. Also dann vielleicht auch gerade ein Team, was jetzt nicht in einem super krassen Markt ist, wo man weiß, das wird auf jeden Fall passen, wie New York oder Miami, sondern, also keine Ahnung, vielleicht sind es auch noch 1-2 weitere Teams, die sich Toronto dann vorstellen können, zum Beispiel, ja, wir haben irgendwie die Orlando Möglichkeit, die Zeit. Orlando hatte ich auch schon kurz überlegt, das ist halt da irgendwie
alles mit
oben. Das würde so die Timeline vielleicht ein bisschen zu krass beschleunigen, aber gleichzeitig würde er schon auch, also sehr, sehr viel abdecken, wenn nicht fast alles, was sie brauchen. Insofern wäre das eigentlich mega geil, wenn sie einen Weg finden würden, ihn zu kriegen. Sie sollten sich zumindest mal melden. Und also Cleveland sollte sich das jetzt halt erstmal angucken, sollten jetzt auch nicht irgendwie in Panik verfallen, weil dafür ist es zu früh. Aber es könnte halt sein, dass jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt ist, wo man halt noch aus einer Position der Stärke das halt machen kann und vielleicht so ein Wettbieten veranstalten kann, während halt irgendwann, also jedes andere Team weiß natürlich auch, dass die Uhr tickt. Und wenn sich dann so eine Situation ergeben sollte, wo man eigentlich im Vorhinein weiß, wo er gerne hin will, und das ist dann ein Team und man hat noch ein Jahr, da kann dieses Team ja, könnte ja im Zweifel auch sagen, dann lassen wir die Saison jetzt so ausspielen und dann holen wir ihn als Free Agent. Also
ja,
jetzt gerade ist die Situation halt einfach noch so, dass die Cavs vielleicht, wenn halt gute Angebote reinkommen, sich noch gut aus der Affäre ziehen können.
Im Endeffekt ist es halt einfach eine Entscheidung, die du triffst. Also es ist halt, also du hast ja quasi die unterschiedlichen Wege beschrieben und da gibt es dann, glaube ich, auch kein richtig oder falsch, weil wir wissen halt nicht, was passiert. Also wir wissen nicht, wenn sie ihn jetzt traden, was gewesen wäre. Wir wissen nicht, wenn sie ihn nicht traden, ob er, also, ne, es ist halt einfach, du lebst dann im Endeffekt mit den Konsequenzen als Team. Und ich glaube, das ist halt das Entscheidende, wie du sagst, mal Gespräche führen, wer entweder mit Mitchell würde er verlängern, oder ist er bereit, sich das nochmal anzuschauen? Und man setzt sich dann, sollte es nicht funktionieren, dann in der Richtung Trade Deadline 2025 nochmal zusammen. Oder sagt er, nee, eigentlich die Chancen sind so gering, probiert mal lieber. Was hast du denn, hast du mitbekommen, dass die Bulls mal wegen Garland angefragt haben?
Ja, ich habe gesehen, dass es irgendwie so ein...
Also Jack Fisch hatte das, glaube ich, berichtet.
Dass sie Zach LaVine angeboten haben für Darius
Garland. Genau, LaVine und Garland, ja, genau.
Was ja einfach eine Frechheit ist, wenn man ganz ehrlich ist, aber...
Ey, sind beide immer verletzt? Spielt keiner von beiden.
Also ein bisschen andere Situation.
Was ist bei Garland eigentlich? Garland hat gefühlt irgendwie alle paar Monate eine Gesichtsverletzung, ne?
Ja, ich weiß auch nicht, was sein Problem ist, ob der weiche Knochen hat oder einfach zu sehr mit dem Kopf durch die Wand oder
ich durch, kann
das, durch Spieler, das schlechte so Spacing, ob dadurch immer was passiert. Vielleicht sollte er einfach eine Maske tragen. Vielleicht sollte er zum
Ja gut,
zum
aber neuen es muss ja werden. Er hat ja Augen und hat jetzt ja Kiefer, also ich meine, da muss er, weiß ich nicht, dann irgendwie so die Iron Man Maske oder so.
Ja, so eine Maske wie der Gimp in Pulp Fiction. Nur halt gepanzert,
genau. Ja, aber im Endeffekt, ich würde es machen.
Garland für LaVine wäre dabei. Also Garland für LaVine klingt halt einfach so ein bisschen so, als hätte irgendein besoffener Bulls-Fan die Trade Machine angeworfen und dann, und das hätte Jake Fisher dann berichtet. Das ist einfach nicht realistisch.
Es ist nicht realistisch, aber ich habe auch nochmal nach unserem Gespräch letzte Woche nochmal, habe ich nochmal drüber nachgedacht. Also ich glaube, LaVine ist mittlerweile schon echt underrated. Also ja, es gibt jetzt nicht den, also auch ligaweit, aber ich glaube, gerade die Situation ist einfach keine gute, deswegen macht die Garland-Geschichte in meinen Augen auch wenig Sinn, weil am Ende geht Mitchell und hast du LaVine wieder als deine erste Offensivoption und das möchtest du nicht. So, das ist, glaube ich, das funktioniert nicht. Aber ich glaube, gerade weil wir auch viel über Toronto gesprochen haben, war für mich auch so ein bisschen der Punkt, wir sagen, die Bulls sind so scheiße und Toronto hat so viel Potenzial und Siakam ist so ein geiler Typ und das ist so geil.
Nee, das sagt niemand.
Naja, wir sagen schon, dass Siakam schon echt gut ist. Siakam ist richtig gut, also so, ne?
Der ist gut, aber er passt nicht so gut zu Barnes.
Ja, genau. Aber LaVine ist auch gut. LaVine ist ein richtig guter Scorer, aber LaVine sollte nicht dein 1B Decision Maker sein. Also er ist auch in einer Situation, die nicht gut für ihn ist. Das heißt, wenn du eine Situation schaffst für ihn, und ich glaube jetzt nicht, dass, beziehungsweise Cleveland Garland ist es, glaube ich, also für Garland ist es, glaube ich, nicht. Aber wenn du eine Situation schaffst, in der jemand die Entscheidungsfindung übernimmt und er dann halt derjenige ist, der dann der abdrücken kann oder der ein bisschen Platz hat oder der davon profitiert, dann ist er, glaube ich, schon richtig gut. Und im Endeffekt haben die Bulls ja ein bisschen mehr geschafft die letzten Jahre als Toronto. Also weißt du, wie ich meine? So,
ja, sie haben beide nicht viel geschafft.
Nee, sie haben beide nicht viel geschafft. Aber so die, ich habe dann einfach nochmal drüber nachgedacht und mir dann gedacht, es ist schon interessant, diese Wahrnehmung, weil man bei Toronto immer noch von diesem Potenzial oder bei den einzelnen Spielern von dem Potenzial spricht und bei den Bulls immer sagt,
Ich würde bei den Raptors ehrlich gesagt auch ziemlich kritisch drauf gucken. Ich finde, dass sie über die letzten Jahre auch ein bisschen Missmanagement betrieben haben, seitdem sie Meister geworden sind. Ja. Also weil sie halt mehrere ihrer Spieler, für die sie vielleicht noch was hätten kriegen können, für nichts haben ziehen lassen und eigentlich immer noch keine Vision haben. Die haben einen sehr positiven Faktor und das ist, dass sie halt mit Scottie Barnes ein potenzielles Franchise-Talent gedraftet haben. Das ist der Unterschied zu den Bulls, meiner Meinung nach.
Ja. Wobei Bulls haben Kobe White.
Sie müssen diese Situation mit Anunoby und Siakam müssen sie halt auch dann irgendwann mal lösen, bevor da genau das gleiche wieder passiert wie mit Fred VanVleet und mit Kyle Lowry und mit Marc Gasol davor auch. Also ja. Die haben aber da irgendwie gefühlt noch ein bisschen mehr in der Hand und ich habe so das Gefühl, also es gibt wenigstens einen zentralen Baustein, auf den man
das stimmt.
Kann. Und trotzdem kann man, finde ich, sehr kritisch auf das blicken, was über die letzten Jahre in Toronto passiert ist. Also ich würde das auf jeden Fall nicht alles beschönigen wollen,
ja. Im Gegenteil. Worauf ich jetzt wieder, also ich meine mal abgesehen davon, dass Siakam auch schon Champion geworden ist und so, ne, muss man natürlich auch dazu sagen. Also hat ja auch schon, in einem anderen Kontext hat es ja auch schon funktioniert. Was ich im Endeffekt, die Bulls müssten drauflegen, aber was jetzt, wenn du sagst, die beiden wollen was machen, wäre sinnvoller, wenn die Bulls versuchen würden, Mitchell zu bekommen. Und für die Cavs wäre es auch sinnvoller, weil du da nämlich Garland behalten würdest und du wüsstest, dass Garland da ist. Und dann könntest du eventuell Levine etwas anders integrieren.
Und Garland und Mobley haben langfristige Verträge.
So, genau.
Deswegen da kann man eher drauf zählen. Ich weiß einfach nicht, inwieweit Levine da ein guter Fit ist, weil also die 1B-Option offensiv wäre er doch da auch wieder, mindestens.
Er wäre aber an der Seite von einem klaren Point Guard.
Ja.
Mit Garland. Ja. Und ich glaube, das ist was anderes. Also, weil ja, das ist ja auch das, was jetzt gerade fehlt bei den Bulls, ist ja der Point Guard. Und dass du halt, dass es halt darum
geht. Ich dachte, Kobe White wird jetzt MIP. Und Caruso
mit dem hat ja Levine noch nicht zusammengespielt. Vielleicht muss man auch gar nicht traden. Vielleicht kommt Levine zurück und es ist einfach nur, wir sehen gerade den Beginn von etwas sehr, sehr Schönem.
Man rollt den Osten auf, absolut.
Ja, genau. Man macht's wie die Lakers letztes Jahr und steht auf einem Conference-Final. Weil die Dinge.
Also, aber ich stimme dir zu, dass ich Levine wahrscheinlich so kritisch sehe. Also, und ich finde ihn als Spieler ja nicht schlecht, ich finde ihn nur viel zu teuer und ich finde ihn sehr, sehr schlecht als Decision-Maker und deswegen denke ich, eigentlich muss der also auch mit dem Vertrag macht er meiner Meinung nach in so einem Team, was eigentlich jung ist und Zeit hat, macht er nicht so viel Sinn, sondern eigentlich macht er mehr Sinn in einem Team, das alt ist und halt noch Firepower braucht, also eher sowas wie die Lakers beispielsweise, weil da wäre er natürlich die Nummer 3, da würde er aber Spacing bringen und also selbst aus Lakers-Perspektive würde ich den jetzt nicht um jeden Preis haben wollen. Aber in so einem Team würde ich mir keine Sorgen darüber machen, dass der funktioniert, auch im Gefüge, weil da irgendwie die Hierarchie klar ist. Wenn der in einem Team mit Evan Mobley spielt, sagt er dem doch nicht, Evan, du bist so viel wichtiger als ich, nimm mal mehr Würfe oder so. Das glaube ich halt nicht, so schätze ich ihn nicht ein.
Und bei Mobley würde ich mich auch
schwer tun. Die Cavs haben halt irgendwie noch ein bisschen viel zu lernen. Und da weiß ich nicht, ob das dann, also die müssen ihre Hierarchie ja quasi neu aufbauen. Da weiß ich nicht, ob jemand wie Levine ihnen dabei hilft.
Ja.
Und er hat halt einfach in seiner Karriere einfach noch in keinem erfolgreichen Team gespielt. Jetzt mal abgesehen von der einen kurzen Bulls-Hochphase mit Lonzo Ball damals, die nicht so lang war. Ja, klar. Aber das reicht mir nicht.
Diese ganzen Haken, die so hinter Levine stehen, die gebe ich auch alle. Ich glaube halt, wie gesagt, es ist in der richtigen Situation. Und ich bin auch bei dir, dass wahrscheinlich ein Team, das schon so Richtung Meisterschaft guckt, bei dem es eine klare Struktur gibt, eine klare Hierarchie gibt, ihm, glaube ich, für ihn deutlich besser wäre.
Die richtige Situation wäre, er ist ein kleinerer Michael Porter.
Ja, das glaube ich, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Das ist dummerweise ein Luxus, den sich die meisten Teams nicht leisten können, glaube ich. Ne? Also weil
es
ist halt sehr, sehr teuer und Michael Porter spielt auf einem Maximalvertrag und ist der vierte oder fünftwichtigste Spieler bei den Nuggets.
Ja.
Die werden den auch nicht ewig so behalten können, wenn das so weitergeht, wenn er sich nicht halt quasi noch weiterentwickelt. Es hat letztes Jahr funktioniert, weil sie ansonsten ihre Rollenspielerverträge, weil die halt quasi perfekt gesessen haben. Also Gordon und Kentavious Caldwell-Pope sind halt Home-Run-Verpflichtung ja. gewesen. Und Bruce Brown war ja auch total günstig. Der ist jetzt nicht mehr da. Das also sieht man ja jetzt auch schon ja. einen Effekt von. Naja,
ja, aber
absolut. Deswegen finde ich Lavine also kompliziert.
Ja, ich finde es auch mega kompliziert. Aber ich würde ihn trotzdem mal unabhängig davon, also wir sprechen ja jetzt von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, ich würde ihn gerne mal an der Seite eines Point Guards sehen, der halt so ein bisschen, der halt die Fäden in der Hand hat. Und Lavine muss dann eben, wie gesagt, er ist nicht der klare Decision-Maker, er ist dann eher der Finisher. Und was dann, ob das seinem Spiel gut täte. Und das fände ich interessant. Deswegen, keine Ahnung. Und ich meine, Chicago wäre ein großer Markt für Donny Mitchell, ne? Muss man auch
sagen. Ja, absolut.
Also.
Ich weiß noch nicht, ob Chicago die Goods hat. Aber egal.
Wir wollten über Donovan Mitchell reden. Wo würdest du denn, wir haben schon geredet, wo wir ihn gerne sehen würden. Was macht denn Cleveland jetzt so? Sonst?
Ja, irgendwie werden sie halt gucken, dass sie den Kopf über Wasser halten. Das Ding ist halt, dass sie ja selbst in Bestbesetzung bisher nicht toll waren in dieser Saison. Also sie hatten 11 Spiele, wo sie ihre erste Wahl Starting Five sozusagen hatten. Also Jared Allen, Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley und Max Strus. Da haben sie 6 Siege geholt, 5-mal verloren und waren ganz gut, aber jetzt auch nicht irgendwie. Die waren jetzt nicht auf dem Kurs, wo sie letzte Saison waren, wo sie, also wie du gesagt hast, 51 Siege geholt haben und wo jeder gesagt hätte, die Saison war richtig geil, wenn es nicht diese Playoff-Serie gegeben hätte. Also es wäre ja für die Cavs besser gewesen, wenn es die gar nicht gegeben hätte, sondern einfach nach der Regular Season Schluss gewesen wäre. Dann hätte man da auf alles irgendwie anders geguckt, aber in dieser Saison war es halt einfach nicht so gut bisher, also selbst in Bestbesetzung. Und irgendwie ist es ein bisschen schwer, finde ich, zu sehen, wie es jetzt irgendwie für sie weitergeht, weil selbst mit Garland und Mitchell hatten sie eigentlich einen Point Guard zu wenig, also weil Ricky Rubio sich ja vor der Saison abgemeldet hat, dadurch fehlt irgendwie so ein Backup-Point Guard. Die Offense hat, finde ich, echt wenig Linie, wenig Struktur gehabt, obwohl sie gute, talentierte Einzelspieler haben. Sie hatten jetzt von Mobley bisher nicht den offensiven Sprung gesehen, den man sich erhofft hatte. Und auch die Defense war nicht so gut wie letztes Jahr, aber also letztes Jahr hatten sie in der Regular Season Top-10-Werte in Offense und Defense. Und dieses Jahr, ich guck mal, wo sie jetzt gerade stehen. Jetzt gerade Defense ist Platz 9, also die hat noch gehalten. Mal gucken, ob das jetzt ohne Mobley weiter so sein wird. Bin ich mir nicht so sicher, aber wird sich zeigen. Aber die Offense ist nur noch auf Platz 21. Also ich frage mich da schon auch ein bisschen, hat die Liga sie ein bisschen überholt? Hat es einfach an Kontinuität gefehlt? Oder sind es dann auch Slumps? Also ich meine, Darius Garland war jetzt individuell ja bisher auch nicht so gut, wie man sich das als Garland-Fan eigentlich erhoffen konnte oder so. Insofern, ja, sie müssen sich das jetzt halt erstmal angucken. Aber ich kann mir nicht so gut vorstellen, dass sie in dieser Saison, selbst wenn Mobley und Garland zurückkommen, dass es dann auf einmal doch noch ein Team ist, vor dem die großen drei im Osten Angst haben. Und eigentlich ist das ja schon so, das wäre der logische nächste Schritt. So, wir gehen in die Playoffs und wir wollen da auch eine Serie gewinnen. Ja. Das weiß ich im Moment nicht, ob das in dieser Saison realistisch ist. Und dann muss man natürlich irgendwie evaluieren, wie kommen wir denn dahin? Und haben wir vielleicht die Timeline irgendwie zu sehr beschleunigt? Also ich fand den Mitchell-Deal damals gut, muss ich sagen. Also natürlich irgendwie ein Risiko, aber da zu dem Zeitpunkt waren es halt einfach noch 3 Jahre, ne? Also ja, von seinem absolut. Vertrag. Deswegen konnte man sich das Risiko auch erlauben.
Und zwar vielversprechend, was sonst so da war. Also so, ne?
Absolut. Und ich meine, letztes Jahr waren sie zu top-heavy. Ich finde, letztes Jahr war es auch ein Fehler, dass sie nicht adressiert haben, hey, eigentlich fehlt uns offensichtlich noch ein Snüppelstück. Da haben wir direkt nach dem Trade drüber gesprochen und über die gesamte Saison. Und das war die ganze Zeit so. Ja. Und dann hatten sie eine Playoff-Serie gespielt, wo sie halt ihre 4 Dudes hatten. Und nur 2 davon haben offensiv irgendwie Aufmerksamkeit ziehen können. Und der Rest halt nicht. Und dann hast du ein Problem in den Playoffs, weil halt dein Team zu dünn ist. Da haben sie vielleicht ein bisschen, in dem Fall, ein bisschen zu viel Geduld gehabt. Mit dem Mitchell-Deal vielleicht ein bisschen zu wenig. Und naja, jetzt sind halt diese Verletzungen dazu gekommen. Das ist halt immer mega ärgerlich. Das weißt du ja vorher auch nicht. Und wer weiß, aber ja, jetzt gerade ist halt dadurch, finde ich, die Situation gekommen, dass sie sich das halt einfach anhören sollten, was Teams potenziell anbieten wollen. Und dann müssen sie gucken, ob da eine Lösung für sie ist, die halt Sinn ergibt. Und die kann es geben, muss es nicht, aber Mitchell ist ein echt guter Spieler, der halt ein bisschen älter ist als die anderen, aber auch nicht alt ist. Und der kann halt schon Teams, die jetzt mega ambitioniert sind, kann er natürlich weiterhelfen. Also insofern, mal gucken.
Wir sind gespannt. Und du hast ja schon angesprochen, es gibt denjenigen, der mehr oder weniger für ihn getradet wurde, Lauri Markkanen. der jetzt nicht so, also der ähnlich indirekt eigentlich auf dem Trade-Block ist, ne? Also es gibt halt so diese Gerüchte oder keine Ahnung, man denkt sich auch so ein bisschen, wäre sinnvoll für die Jazz, weil er halt auch schon ein bisschen älter ist. Nicht alt, aber auch etwas älter und das Team noch etwas weiter davon entfernt ist, irgendwelchen Contendern in den Playoffs Angst zu machen. Und deshalb überlegt man sich, ob es halt sinnvoll wäre, die Pick-Kasse noch weiter zu füllen, vielleicht noch einen jungen Spieler zurückzubekommen, wenn man ihn traden würde. Jetzt gab es die Meldung, dass es schon ein Mega-Angebot sein müsste. Also irgendwas in die Richtung Mitchell damals oder Gobert damals. Ich weiß nicht, ob das noch jemals jemand machen wird nach allem, was danach so kam.
Na, wenn die Timberwolves jetzt Meister werden, vielleicht schon.
Ja, das stimmt. Ich meine, es sieht ja gut aus. Zumindest in der Regular Season. Aber mal ganz blöd gefragt, soll OKC trotzdem einfach mal versuchen, Lauri zu holen?
Ja.
Weil
absolut.
Picks wären da.
Mehr als genug.
Und es wäre auch...
Träge wären da, Talente wären da.
Ja. Ist das Team für Lauri?
Sie haben sogar einen Starter, der sehr enttäuscht in seiner dritten Saison und wahrscheinlich einen höheren Trade-Wert hat, als seine Leistungen es momentan rechtfertigen. Und der, ich will nicht sagen, ein Klotz am Bein ist, aber der im Moment auf jeden Fall nicht hilft auf dem Court. Und das ist Josh Giddey. Und das ist vielleicht so die Art Premium-Asset, die dann ein Utah zurücknehmen würde. Vielleicht. Also ich würde es ehrlich gesagt versuchen wollen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass Markkanen OKC zu einem richtig ernstzunehmenden Titelkandidaten machen würde. Wenn du, also ich habe gestern die Zahlen rausgesucht und die sind einigermaßen wild, deswegen möchte ich sie kurz mit dir teilen. Ne? Die Starting Five von OKC hat, also stand gestern ein leicht positives Net-Rating, also plus 1,7. Offensiv rankt sie im 22. Percentile. Das sind die fünf Starter. Ne? Und das ist 22. Percentile für alle Mathematiker. Nicht gut.
Ausbaufähig.
Ja, genau. Wenn die anderen Starter, also Jalen Williams, Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren und Lou Dort, ohne Josh Giddey spielen und für Giddey zum Beispiel Isaiah Joe oder Cason Wallace, aber auch irgendjemand sonst, also einfach alle Lineups, die diese vier ohne Giddey haben. Anders.
Ja.
Net Rating plus 25, Offense ranked im 100. Perzentil. 100 ist sehr gut für alle Mathematiker und
uns. Das wäre dann der nächste Schritt von, oder der übernächste Schritt von ausbaufähig. Also alles ausgebaut sozusagen.
Genau.
Der Dachstuhl ist fertig.
Sozusagen. Also da kann man nicht mehr wahnsinnig viel steigern. Und also es ist halt auch nicht ganz neu. Also es ist schon extrem natürlich. Und Giddey spielt auch individuell einfach keine so gute Saison, muss man sagen. Der hat ja auch gerade neben dem Platz noch ein paar Sachen, die ihn vielleicht ein bisschen beschäftigen, aber schon was bevor diese Sachen
kam, beschäftigt.
Ja, genau. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Aber schon bevor dieses Thema aufkam, war seine Saison einfach nicht gut, muss man sagen. Und insofern, es sieht im Moment echt viel besser aus, wenn er nicht spielt. Spacing rund um Shai macht halt auch Sinn. Haben wir neulich auch in dem Bandwagon besprochen und auch um die Drives von Jalen Williams und ja auch Chet Holmgren teilweise. Es macht halt einfach Sinn, wenn da Platz ist. Und Isaiah Joe deckt das überragend ab. Aber wenn er quasi diese fünfte Rolle einnimmt, dann ist das Team halt super klein. Und das ist ja auch etwas, worüber wir schon gesprochen haben, dass OKC einfach keine Rebounds holen kann. Mhm. Also weder offensiv noch defensiv. Die sind einfach richtig scheiße, was Rebounds angeht. Und Markkanen ist ein Seven-Footer. Der hat über die letzten Jahre halt viel auf dem Flügel gespielt, weshalb er jetzt auch nicht die krassen Rebound-Zahlen hatte. Aber so in der Zeit, als er noch als Big Man mehr eingesetzt wurde, also auch in Chicago und so, und auch mit Finnland, ist ein ganz guter Rebounder. Und er ist ein überragender Shooter und auch jemand, der, glaube ich, in diesen Brummkreisel namens OKC Offense gut reinpasst, weil der ja auch ein Driving Game hat. Der kann absolut, ja auch mit Aggression zum Korb gehen und da wild finishen. Und ich glaube, in dem defensiven Ökosystem kann er auch gut funktionieren. Also ich meine, Cleveland hatte mit ihm ja auch eine Top Defense. Und also es ist ja nicht so, dass die OKC Defense, die im Moment auch Top 5 ist, davon lebt, dass Josh Giddey da drin ist. Wenn er Giddey ersetzen würde, da mache ich mir keine Sorgen darüber, dass die Defense irgendwie schlechter werden würde. Mhm. Und die Offense könnte halt noch mehr durch die Decke gehen. Und insofern wäre das so ein Spieler, wenn OKC den kriegen kann, dann kann es abgehen, diese Saison. Also ich würde sagen, gerade, ich meine, sie haben über die nächsten 6 Jahre, glaube ich, was haben sie, 18 Erstrunden-Picks oder so?
Da kann man
auf jeden Fall was, das, man sollte sich auf jeden Fall mal melden, würde ich sagen.
Würde ich zustimmen. Ist halt die Frage, ob dann Trader Danny dann einfach mehr fordert, weil er weiß, wie viele Picks OKC hat. Und dann sagt, ich hätte aber gern von euren
Kann 8, gut sein.
8. Aber
es wäre auch lustig, wenn Sam Presti und Danny Ainge quasi dann ihre Geschichte reversen. 2007 haben die beiden schon massive Deals eingefädelt.
2007? War das
Ray Allen
nach Allen. Boston?
Ray Allen, ja.
Stimmt.
Sam Presti war damals, glaube ich, sogar noch relativ neu als GM der Seattle Supersonics. Ah. R.I.P. Und Danny Ainge war damals noch in Boston. Und da war der Win-Now-Move natürlich für Boston. Hier wäre jetzt für OKC, für Presti. Also die Rollen würden sich verdrehen. Es wäre unglaublich. Aber also das wäre so ein Deal, der könnte echt einiges auf den Kopf stellen. Meiner Meinung nach.
Und er gäbe für Utah auch Sinn. Zu sagen, also in der jetzigen Situation, weil Markkanen ja im Endeffekt so gut er ist jetzt nicht dein 1A-Star, dein Franchise-Player, um den herum du jetzt dein Team aufbaust. Und wie gesagt, er ist halt der Timeline vielleicht einfach ein Stück voraus. Und dann zu sagen, okay, so ein Spieler, für den bekomme ich junges Talent zurück und bekomme Picks zurück, wäre aus deinen Augen sinnvoll?
Würde ich schon sagen, ja. Also es kommt natürlich immer drauf an. Und also da ist halt Danny Ainge ist, weiß man auch, dass da natürlich die Forderungen extrem hoch sein werden. Aber wenn der Preis erfüllt wird, den er sich vorstellt und das in so eine Richtung geht, wie das halt mit Mitchell zum Beispiel der Fall war, also ich stimme dir zu, Gobert sehen wir wahrscheinlich nicht mehr, aber so der Gegenwert für Mitchell, wenn er sowas kriegen kann, sollte, also würde sich das meiner Meinung nach schon lohnen, weil jetzt gerade ist Utah halt einfach in einem Niemandsland. Die brauchen ihr Premium-Asset beziehungsweise ihren Franchise-Player-Dude brauchen sie halt einfach noch.
Ja. Und deshalb sind auch alle anderen so ein bisschen, also gab ja auch Meldungen, dass Colin Sexton zu haben sei, John Collins doch nicht so frei, wie wir dachten.
Colin Sexton ist seit Jahren immer zu haben, egal wo.
Und John Clarkson auch noch.
Und John Collins, es geht wieder los, ne? Das ist halt der arme Kerl. Ja, aber es war irgendwie auch klar. Also so
ja, sofort. Auch, der Fit war jetzt auch nicht ganz optimal.
Ja.
Auch wenn wir natürlich viel drüber gesprochen haben, dass John Collins frei wurde, nachdem er die Hawks endlich verlassen durfte, aber es war trotzdem wieder nicht optimal. Und
der ist halt auch ein komisches Team, ohne, also abgesehen von Keontae George, quasi auch ohne Playmaker.
Ja.
Das ist dann auch schwierig für Leute, die eher Playfinisher sind. Pun intended, aber also für Leute wie John Collins, der dann am Ende auch wieder viel von dem gemacht hat, was er in Atlanta auch gemacht hat, nur mit schlechteren Playmakern um ihn herum, die nicht mal halt gute Würfe verschafft haben. Ja.
Und auch noch einem Center nebendran, der gern in größtenteils in Brettnähe steht.
Ja. Also. Ja, ist halt einfach nicht kein guter Mix im Moment, muss man sagen. Also fand ich jetzt auch nicht wirklich überraschend. Ich habe vor der Saison auch nicht gedacht, dass die jetzt wirklich ernsthaft um die Playoffs mitspielen werden, sondern eher, dass es nach der letzten Saison, die ja schon überraschend gut war, aber am Ende trotzdem in der Tank-Season endete. Mhm. Ich dachte mir schon, dass sie da wahrscheinlich eher einen kleinen Schritt zurück machen, weil letztes Jahr ein sehr wichtiger Faktor war halt einfach Mike Conley und auch ein paar von den anderen Leuten, die sie da noch hatten. Und die waren jetzt aber halt alle nicht mehr da. Und also ich kann mir schon gut vorstellen, dass Utah auch jetzt vor der Deadline eher wieder Seller sein wird und sich natürlich für alle Leute anhört, was da so geboten wird. Aber also mit großem Abstand der wichtigste ist natürlich einfach Markkanen.
Absolut. Ja, OKC fände ich auch cool, muss ich sagen. Wenn das irgendwie funktionieren würde. Und gefühlt ergibt es auch Sinn. Ich meine, Giddy ist halt die Frage, was dann dieses auch spielerisch durchwachsene Jahr halt macht. Oder ob du halt, ob da die Hoffnung, dass wenn du in ein etwas anderes Szenario setzt, dass dann seine Stärken mehr zum Tragen kommen, dass dann die Schwäche Shooting nicht mehr ganz so wichtig ist, wenn eben du nicht eigentlich einen 1A-Ballhändler hast, der halt zum Korb geht, wenn du noch jemanden an wie Jalen Williams hast und so, sondern wenn es halt einfach ein bisschen ein anderes Setup ist um ihn herum, dass du sagst, okay, wir haben von seinen Qualitäten schon genug gesehen, um zu hoffen, dass wir das dann irgendwie besser aufbauen können. Vor allem, weil er dann ja eher ein zentrales Stück wäre. Und so in OKC ist er ja Komplementärspieler, mehr oder weniger.
Ja, und
er ist halt jemand anderes.
Seine besten Fähigkeiten sind dort halt mehr oder weniger redundant.
Ja.
Weil wenn du die anderen Optionen hast, dann gibst du nicht ihm den Ball in die Hand, sondern halt den anderen Optionen. Und dann ist er Offball und da ist er halt einfach nicht so wertvoll. In Utah Die könnten sich das aktuell absolut leisten, ihm den Ball halt einfach in die Hand zu geben und zu gucken, was daraus wird. So. Naja, aber also es kann natürlich auch gut sein, dass diese Situation, die er gerade zusätzlich noch hat, also Er ist ja, wird ja von der Polizei gerade untersucht, ob er vor 2 Jahren, also als er 19 war, eine Beziehung zu einer 15-Jährigen geführt hat, beziehungsweise was da so dahinter gesteckt hat. Wer da wie irgendwelche Pässe gefälscht hat und alles Mögliche. Das ist ja ein laufender Prozess. Insofern, also nicht Prozess, das ist kein...
eine laufende Untersuchung.
Genau, ist eine Untersuchung. Ja. Ob das, also kann natürlich auch eine Auswirkung auf sowas haben. Müssen wir mal abwarten. Aber ich komme eigentlich auch deshalb in erster Linie auf OKC, weil auch ohne Giddy haben die mehr als genug anzubieten, eigentlich, um so einen Deal möglich zu machen.
Kann halt sein, dass Indiana noch nach Cason Wallace fragt oder so. Nein, nicht Indiana, Utah, Entschuldigung.
Ja, kann sein. Müsste man sich dann überlegen.
Genau. Aber
also die Bank ist voll mit Leuten, die irgendwie auch gewisse Skills mitbringen. Und wie gesagt, vom Vertrag her lässt sich da auch ein Fit finden. Also mit Darius Bertans.
Na, stimmt.
Und Bertans in Utah macht ja auch irgendwie Sinn, auch wenn es schade ist, weil ich Bertans sehr gerne mag. Aber
in Utah nicht, oder was?
Habe ich das noch nie erwähnt?
Ja, dann lass mal langsam zum Hauptthema kommen, damit wir auch mit Utah abschließen können, oder?
Wollte gerade sagen.
Wir müssen zu den Clippers. Und bevor wir richtig tief einsteigen, machen wir eine Runde Werbung. Denn ihr wisst ja mittlerweile, bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr euch auch die Saison so ein bisschen anschauen und könnt gucken, wer zum Beispiel die Western Conference gewinnt. Und da haben die Buchmacher, haben die Clippers da etwas klettern lassen. Ja, mittlerweile eine 10er-Quote auf den Finals-Einzug quasi, den Sieg der Western Conference, Conference Championship. Und stehen damit nur noch hinter den Nuggets mit 3,2, hinter den Suns mit 4,7 und hinter den Lakers mit 9. Und jetzt, Ole Freaks, wäre meine Frage, müssen die Clippers nicht eigentlich an 2 stehen?
Im Moment hinterlassen sie auf jeden Fall einen besseren
Eindruck. Zumindest vor diesen beiden anderen Teams.
Also mindestens vor Phoenix. Aber Phoenix ist nach wie vor halt einfach ziemlich schwer einzuschätzen, weil wir bisher 24 Minuten hatten, wo die drei zusammen auf dem Court standen. Und jetzt fehlt Bradley Beal ja wieder für ein paar Wochen, weil er sich jetzt auch noch die Knöchel verletzt hat.
Auch maximal blöd gelaufen, ne? Also
ja, vorher Rücken, jetzt Knöchel und wenn er dann wieder zurückkommt, dann wird es irgendwas anderes sein. Also, dass Phoenix die zweitbesten Odds hat, überrascht mich. Aber also so auf die Clippers gesprochen, im Moment machen die schon einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck. Also sind defensiv gut, was ja also interessanterweise schon über die ersten Spiele mit Harden überraschend okay war, also beziehungsweise überraschend gut war, aber die Offense hat jetzt halt einfach nachgezogen, also über die letzten Spiele ist das ziemlich überragend. Sie haben irgendwie ihren Groove gefunden. Sie haben Kawhi Leonard jetzt halt wieder in einer absoluten Monsterform, der immer noch kein Spiel verpasst hat. Das ist natürlich immer so das große Fragezeichen bei den Clippers. Hält das denn so? Aber so für den Moment könnte man da auf jeden Fall sagen, dass die Buchmacher sie noch ein bisschen unterschätzen, jetzt gerade im Vergleich zu Phoenix und den Lakers. Da kann man auch den Case machen, dass Minnesota immer noch Platz 1 im Westen mit einer 13er-Quote ebenfalls unterschätzt wird. OKC mit einer 17er-Quote ebenfalls unterschätzt wird. Also
hinter den Kings?
Ja, im Moment.
Mit den Kings.
Man kann es darauf heruntermünzen, es gibt zu viel Vertrauen in Kevin Durant. Und das kann ich immer nur kritisieren.
Stimmt, kritisierst du. Aus Prinzip.
Absolut.
Egal was Positives über Kevin Durant gesagt wird, Ole Freaksen, nee.
ich würde es nicht ganz so eng
aber
sehen.
Die Richtung, aber stimmt.
Bisher gibt es auf jeden Fall mehrere Teams und die Clippers gehören auf jeden Fall dazu, die aktuell einfach deutlich stärker wirken und gefestigter wirken, als Phoenix es tut, meiner Meinung nach.
Bin ich bei dir. Und das besprechen wir jetzt gleich im Detail. Davor natürlich kurz die Anmerkung, was wir hier sagen, ist wie immer ohne Gewähr. Freunde, und nicht vergessen, 18+, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Clippers, weil man muss ja sagen, so kleiner Blick hinter die Kulissen, wir hatten ja eigentlich was ganz anderes geplant und haben wir irgendwann gesagt, eigentlich müssen wir mal über die Clippers sprechen, weil es ist schon brutal, ne? 8 in Folge gewonnen, 9-1 in den letzten 10 und sie gewinnen die Spiele ja jetzt im Endeffekt auch gegen bessere Gegner. Nicht einfach irgendwie knapp, sondern es sind halt meistens irgendwie, sind es relativ deutliche Angelegenheiten und wie du sagst, es wirkt halt sehr gefestigt und es scheint so ein bisschen. Und das ist ja das Interessante. Wir hatten ja diesen sehr, sehr holprigen Start, bei dem man war halt auch selber so ein bisschen geneigt nach dieser ganzen Harden-Saga und nach dieser ganzen Geschichte und so, guck, und jetzt hat er seinen Wunsch bekommen und jetzt schaust du dir an, so, es geht nicht. Klar, wir haben immer mit dem Zusatz, das braucht ein bisschen, muss erstmal gucken, muss erstmal zusammenfinden, wie Harden und Kawhi, wie bekommt jeder die Touches, die er braucht, um seinen Rhythmus zu finden. Und jetzt ist alles so ein bisschen, es hat sich alles gefügt sozusagen. Und halt jeder leistet halt gefühlt auch seinen Beitrag. Also Harden, vielleicht fangen wir mit ihm an. Er ist schon gerade so ein bisschen der, scoringmäßig hat er ja am Anfang Probleme gehabt. Das ist in den letzten Spielen wieder deutlich besser geworden. Hat es, glaube ich, auch 35 gemacht. Gut, gegen Indiana, aber willst du da auch also, wieder 20 also abziehen? Oder?
Gegen ja, genau.
Aber er ist halt, er orchestriert die ganze Geschichte eigentlich schon relativ gut und auch so, dass ja, Kawhi eben seine Touches bekommt, dass Kawhi seinen Rhythmus bekommen kann. Sie haben ja schon gesagt, ist relativ gut. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass er sich, auch wenn er den Ball nicht hat, dass für ihn das Play dann nicht abgeschlossen ist.
Es gibt Catch-and-Shoot-Würfe, also ja, sowohl von ihm als auch von Kawhi. Aber also ich würde insgesamt sagen, dass sich die Hierarchie und die Rotation gefunden hat und auch, dass dieser, du hast ja die letzten 10 angesprochen, ich würde sagen, der Streak sind eigentlich die letzten 16 Spiele, weil da haben sie die Starting Five geändert, da ist Westbrook auf die Bank gegangen. Das war auch tatsächlich der Zeitpunkt, wo Daniel Theis geholt wurde. Natürlich auch hierfür elementar wichtig, einfach weil es die Bank um einen weiteren Big ergänzt hat, aber seitdem stehen sie bei 13-3, also seitdem Terrence Mann in der Starting Five ist. Die war jetzt auch über 16 Spiele immer gleich. Nur ein einziges Mal hat Amir Coffey Paul George ersetzt, der einmal gefehlt hat. Aber ansonsten haben sie halt diese Starting Five gehabt. Und die ergibt Sinn, also vorne und hinten. Die haben rausgefunden, wie sie spielen wollen. So die Pick-and-Roll-Chemie zwischen Harden und den Bigs, also Ivica Zubac und Daniel Theis, ist viel besser als in den ersten Spielen. Es gibt eine Bereitschaft, sich abseits des Balles jetzt nicht, also es ist jetzt nicht so, dass Harden jetzt der neue Curry wird, der um Blöcke rennt oder so, aber was du sagst, also dass er den Ball abgibt, er hat ihn auch deutlich, deutlich kürzer in der Hand als jetzt zum Beispiel letzte Saison in Philly. Er hat ihn jetzt 6 Minuten, ich glaube, in Philly hat er ihn 8,5 Minuten oder so, also da ist schon ein Unterschied und er bleibt dann nicht zwingend stehen und wenn der Ball ihn dann später in der Possession findet und er einen Wurf hat, dann nimmt er den auch. Also es ist jetzt nicht so dieses klassische James Harden-Ding, ich halte ihn jetzt mal in der Hand, der Verteidiger kommt und dann dribbel ich dreimal und dann werfe ich, weil ich fühle mich nicht wohl, wenn ich nicht zwischendurch gedribbelt habe. So, das sieht man jetzt gerade viel weniger, aber also ich würde auch, also sein Passing ist die eine Sache und das, ich meine, war ja auch so ein bisschen erwartbar, dass er da schon auf jeden Fall hilft, weil also, er ist einer der besten Passer der Liga, ist er auch schon seit Jahren und was zum Beispiel auch mit ihm und Kawhi auffällt, er weiß mittlerweile auch, wie er Kawhi gut in Szene setzt und Kawhi hatte seit 2015, 2016, als er noch bei den Spurs gespielt hat, nicht mehr so viele assistierte Field Goals wie in dieser Saison. Er hatte überhaupt noch nie so viele assistierte Field Goals am Ring. Also da hast du schon so dieser Effekt, den Harden einfach als guter Passer in diesem Team hat, der ist nicht von der Hand zu weisen. Der verschafft allen einfache Würfe. Aber auch was dein eigenes Scoring angeht. Also du hast ja gesagt, so die Effizienz wurde jetzt ein bisschen besser. Die ist insgesamt einfach nur brutal gut, seitdem er für die Clippers spielt. Das ist, er macht natürlich weniger Punkte, als er bisher jemals oder also seit vielen Jahren gemacht hat, aber die Scoring-Möglichkeiten, die er sich nimmt, sind halt unfassbar effizient, also gerade aus Isolation, das habe ich vorhin mal nachgeguckt und die Clippers haben im Moment 3 Leute, die mindestens im 70. Percentile sind, was Isolation-Effizienz angeht. James Harden macht 1,5 Punkte aus Isolation-Plays im Moment. Das ist vollkommen gestört. Also das ist quasi ein Offensivrating von 150 in diesen Possessions. Und er nimmt sich nicht so viele wie früher, aber immer noch genug, dass man sagen kann, das ist schon ein wesentlicher Bestandteil der Offense. Und also er hat im Moment Career Highs aus dem Feld und von der Dreierlinie. Das ist schon nicht nur irgendwie ganz okay, sondern das ist tatsächlich ziemlich überragend. Und ich finde, er schafft das mittlerweile echt sehr gut, dass er sich halt so seine Spots raussucht. So die Rotation hat sich auch ganz gut gefunden im Sinne von welche von den Big Four, wobei Westbrook da ja sowieso ein bisschen runtergefallen ist, wenn man ehrlich ist, aber wer von denen gleichzeitig auf dem Court steht und wer wann irgendwie kochen und übernehmen kann. Und ja, also im Moment ist der Mix schon echt verdammt gut und muss man anerkennen, dass also Harden da im Moment einen super Job macht, aber natürlich auch Kawhi. Also es würde alles nicht so krass aussehen, wenn Kawhi nicht einfach im Moment so in diesem Terminator-Modus wäre. Der ist immer relativ beeindruckend, wenn man den zu sehen kriegt. Das passiert ja nicht so oft, aber wenn, dann freut man sich auf jeden Fall drüber.
Er hat ja auch irgendwie, glaube ich, bis zum Spiel gegen Indiana, glaube ich, einen Stretch, wo er 60% seiner Dreier getroffen hat über 5 Spiele oder sowas. Also Kawhi, ja, aber es ist halt, es ist ja auch so ein bisschen dieses Traumszenario, was man sich vorher so malen konnte, eben, dass du drei Alpha-Leute hast, oder Alpha-Scorer hast, die jeder, von denen jeder jederzeit übernehmen kann, von denen jeder, wenn es zusammengeht, dann aber auch eben so dosiert übernehmen kann, dass es halt, dass jeder effizient bleibt. Und das ist halt, glaube ich, das habe ich so ein bisschen den Eindruck, und eben noch plus Hardens Passing-Fähigkeiten, die das Ganze dann irgendwie zusammenfügen. Und ich finde es halt schon krass, weil ich habe ja auch am Anfang gesagt, Kawhi ist jemand, der sich so ein bisschen in seinen Rhythmus dribbelt und so, und Harden dribbelt viel, und ich finde aber trotzdem, wenn man sich so anschaut, es wirkt halt überhaupt nicht statisch, die ganze Sache. Also ich finde, es ist relativ viel Bewegung da auch abseits des Balls. Klar, da ist auch Terrence Mann dabei, oder dann gibt's halt mal einen Screen von Zubats abseits des Balls, oder auch, wie gesagt, auch Kawhi macht mal einen Off-Ball-Cut oder George, und das ist alles so, man bleibt auch nicht stehen, die suchen ihre Position rund um die Dreierlinie, dann wird halt, dann wenn es nicht passt, dann wird relocated, dann sucht man sich eine neue Position, gab auch mal, ich glaube, gegen Golden State war es, dass Russ zum Korb gezogen und Harden ist dann so ein bisschen so in die Ecke geglitten und war dann in der Ecke frei und hat dann einen offenen Dreier. Und das ist irgendwie, es ergibt halt irgendwie alles, also es ist echt eine sehr, sehr, also es wirkt wie eine vielseitige Offense und nicht so dieses wie eine Offense mit drei Starspielern, die halt dann schnell mal statisch werden kann. Und gleichzeitig hast du ja diese ISO-Waffen. Und wenn du hast Harden angesprochen, Kawhi ja genauso. Und ich finde, ich habe auch da so das Gefühl, dass es irgendwie ein ganz guter Mix ist zwischen, wir spielen mal ISO und machen dann auch die Seite frei. Und dann haben wir aber wieder halt irgendwie Handoff-Games oder Kawhi steht oben an der Dreierlinie, Harden hat den Ball und Paul George cuttet irgendwie hoch an die Birne und kriegt dann einen offenen Dreier dadurch. Und so wie sie auch die Aufmerksamkeit nutzen, die jeder Einzelne ja auf sich zieht, automatisch von der Defense. Oder gab es mal eine Szene, in der dann irgendwie Kawhi und George in beiden Ecken geparkt sind. So, natürlich sagst du jetzt nicht, das sind jetzt deine Catch-and-Shoot-Spezialisten, aber als Defense musst du ja trotzdem sagen, okay, du wirst keinen der beiden offen stehen lassen, komplett. Und es sind irgendwie so, es gibt halt irgendwie, ja, es gibt irgendwie viele Optionen, die sie halt irgendwie nutzen. Und Harden ist halt momentan auch derjenige, der das halt so ein bisschen zusammenbringt. Natürlich mit Kawhi, der halt extrem, extrem heiß ist. Und wie du sagst, halt dadurch, dass Harden auch selber bereit ist zu spacen und bereit ist, sich zu bewegen und bereit ist, auch mal was zu machen. Das ist, wenn sie das beibehalten können, mal abgesehen jetzt von der Gesundheit, aber wenn sie das halbwegs beibehalten können und Harden da halt auch dauerhaft Gefallen dran findet, weil das ja auch so ein Thema war in Philly, weil sie dann gab es ja dann auch die Geschichten, dass er irgendwann dann gesagt hat, boah, aber er möchte jetzt wieder mehr den Ball haben. Ja. War aber so ein bisschen meine Hoffnung auch, dass das vielleicht in einem anderen System wie oder in einer anderen Situation, so wie es jetzt bei den Clippers ist, ich meine, es war ja auch so eine gewisse, das Sixers-Spiel hatte ja automatisch eine gewisse Statik, dadurch, dass halt Pick and Roll so das Pet-Play war, so zwischen Embiid und Harden, einfach weil es so gut war. Aber da jetzt hast du mehr Möglichkeiten und dann kann sich vielleicht Harden, fühlt er sich auch so, als könne er sich mehr entfalten. Auch wenn er nicht permanent werfen muss oder werfen kann oder werfen soll. Und du hast halt einfach, es wirkt halt, ja, es wirkt so, als hätten sie Spaß auf dem Court irgendwie.
Ja, im Moment sind es auf jeden Fall die Kumbaya-Clippers. Man muss dazu sagen, dass
angeführt von Russell Westbrook.
Ja, schon. Ja. Also es wirkt schon auch so, als hätte der Spaß an der Freude im Moment. Aber woran ich da schon dann auch denken muss, dass es am Anfang in Brooklyn auch so war und am Anfang in Philly auch so war, also beziehungsweise letzte Saison ja auch über die erste Jahreshälfte, und dann hat sich halt irgendwann was verändert und dann war man doch auf einmal nicht mehr so zufrieden und so. Deswegen möchte ich das jetzt gerne mal sehen.
Ja, absolut.
Stimme ich dir zu, und im Moment gefällt mir das auch gut, dass sie halt irgendwie eine gute Balance finden, wie sie die diversen Waffen, die sie ja haben, wie sie die einsetzen und welche Plays sie nutzen. Ich finde, insgesamt hat die Offense immer noch relativ wenig Abschlüsse am Ring. Ist halt auch ein bisschen das Naturell der Spielertypen, die sie haben. Also Kawhi beispielsweise, der kocht halt einfach gerne aus der Mitteldistanz. Von Zeit zu Zeit packt er ja schon auch mal einen aggressiven Drive aus, wo er dann fast aussieht wie Patrick Williams, wenn er über Jaime Jaquez dankt. Aber das ist jetzt nicht die Norm. Ne? Also er kocht halt viel aus der Mitteldistanz, aber sie haben halt auch überragende Shotmaker. Das ist trotzdem so die eine Sache, wo ich mich manchmal frage, fehlt da vielleicht noch so ein kleines bisschen dieses Element, so Rim-Pressure-mäßig, weil das in den Playoffs halt wertvoll ist, aber abgesehen davon haben sie halt schon einfach einen sehr, sehr, sehr guten oder ja, sehr, sehr vielseitigen Mix an Offensivspielern, und solange alle zufrieden sind mit der Rolle und auch Harden damit zufrieden ist, dass er weniger Würfe nimmt als, ich glaube, fast jemals, jedenfalls seitdem er damals OKC verlassen hat. In seiner dritten Saison, also der letzten OKC-Saison, da hat er zuletzt so wenig Würfe genommen wie jetzt und seitdem immer deutlich mehr. Solange er damit happy ist, kann das auf jeden Fall mal ein sehr, sehr gutes Regular-Season-Team bleiben. Ist halt das immer das eine Thema, dann ist auch das Thema, bleiben die jetzt dann so gesund, wie sie im Moment sind? Weil, also, ich habe es ja gesagt, 16 Spiele mit eigentlich der identischen Starting Five, außer einmal halt ein Ausfall und ansonsten halt Kontinuität, das kennen wir von den Clippers nicht. Das muss man einfach so sagen. Und da muss man jetzt, da würde ich deswegen auch nicht davon ausgehen, so, das wird safe so bleiben. Aber erstmal sieht es gut aus. Und also erstmal macht es auch, finde ich, tatsächlich Spaß, ihnen zuzusehen. Selbst wenn
absolut.
Das kann ich ehrlich zugeben, natürlich nicht am Anfang gedacht habe, denen drücke ich jetzt die Daumen. Das ist jetzt mein neues Lieblingsteam, weil ich diese ganze Art und Weise schon anstrengend fand. Aber es macht im Moment Spaß zuzuschauen. Es ist sehr erfolgreich. Ich finde auch, dass man das Gefühl hat, dass also auch James Harden defensiv wirklich arbeitet. Sieht man auch nicht aller Tage, aber der hat viele Deflections, der ist echt aktiv.
Mega viel. Gefühlt bei jeder dritten Possession irgendwie. Also ist übertrieben natürlich, aber immer wieder die Hände am Ball oder in der Passing Lane oder so, ja.
Ja. Und es gibt immer noch echt viele Teams, die blöd sind und ihn im 1 gegen 1 halt lieber im Post-Up herausfordern, wo er halt einfach ganz gut ist. Das kann er einfach verteidigen. Die Leute müssen ihn draußen bewegen. Aber egal, Thema für einen anderen Tag. Aber im Moment geht der Mix gut zusammen und im Moment wirkt es echt auch wie eins der runderen Teams, die so im Westen rumlaufen. Was meinst du, also so gesetzt den Fall, die bleiben gesund. Mhm. Playoff-mäßig, wo würdest du sie da momentan einordnen? Im Westen.
Wenn wir davon ausgehen, dass das die Clippers sind, die wir in den Playoffs sehen, dass das größtenteils, also klar, wenn es vielleicht nicht, die Effizienz hat vielleicht leichte Schwingungen oder so, aber grundsätzlich so dieses Setup bleibt, dann sind sie für mich eigentlich Mitfavorit im Westen.
Ja,
irgendwie nach allem, was schon, ich jetzt gesehen habe.
Also das Ding, es hängt halt für mich schon sehr an Kawhi.
Absolut,
ja. An der Frage, wie gut er dann halt auch über den ganzen Postseason-Run diese.
Aber wenn er fit ist, dann wissen wir, was er
standhalten kann. Ja, genau. Aber wenn er fit ist, dann ist er halt nach wie vor einer der 5 besten Spieler der Liga. Vielleicht auch nicht nur, nicht 5, sondern vielleicht eher 2 oder so.
In den Playoffs vielleicht 2, 3, ja. Also. Ja,
ist halt schon ein ziemlich krasses Komplettpaket. Und wenn die Hierarchie dann so bleibt und Paul George ist auch gesund und und Harden ist dadurch halt eigentlich wirklich mehr Table-Setter, nicht derjenige, der am Ende die wichtigen Würfe übernehmen muss und dann auch gar nicht soll, dann kann das schon, also es sind für mich viele, viele Wenns, natürlich, aber das ist dann schon ein Team, was Matchup-mäßig, also hängt dann natürlich auch mal ein bisschen damit zusammen, aber das den meisten anderen Teams ziemlich große Probleme bereiten kann und sich vor niemandem so richtig verstecken muss.
Ja, sie wirken halt so dann auch, finde ich, wie eins der runderen Teams, weil sie halt mit ihren Bigs, mit Zubac, der ja auch eigentlich relativ gut aussieht, der auch eine gewisse Rim Protection mitbringt. Sie haben Tyson, einen aktiven Big. Sie haben mit Westbrook einen Energizer von der Bank momentan. Und das ist eigentlich, finde ich, auch eine sehr, sehr gute Rolle für ihn. Dann ist es auch nicht so tragisch, wenn er mal überdreht oder so. Und er scheint sie auch wirklich anzunehmen. Sie haben Powell noch einen Scorer von der Bank. Vielleicht fehlt ihm auf dem Flügel ein bisschen Länge. Also Coffee macht es ja, kam da jetzt auch für Paul George in die Starting Five, aber vielleicht ist da. Aber so grundsätzlich, finde ich, sind sie auch, kommen sie mir auch so vor, als hätten sie jetzt vielleicht weniger Lücken als andere Teams in ihrem Kader. Aber welches Matchup sähst du denn als kompliziert an?
Ich glaube, am ehesten die Großen wahrscheinlich. Also, ich meine, Denver, wenn die fit sind, sind die meiner Meinung nach immer noch das kompletteste Team von allen.
Ja,
wäre
auch, genau, ja.
Aber auch so Lakers fände ich zum Beispiel richtig, richtig spannend zu sehen, wie so ein voll realisierter Anthony Davis und LeBron, wie so der, ob die Bullyball spielen könnten gegen die Clippers. Schon irgendwie.
Aber Kawhi wissen wir ja auch, dass du da, ich weiß nicht, wie oft JJ Redick die Geschichte erzählt hat, als er mal Kawhi gegen den Rumpf getätschelt hat und gedacht hat, er hat sich die Hand gebrochen, weil er so ein.
Nee, klar, Kawhi ist Strongman, aber Kawhi ist auch nur ein Dude, der dann, also vielleicht verteidigt er dann LeBron, aber also was sie mit Anthony Davis machen. Oder verteidigt Kawhi dann Anthony Davis. So, das kann ja auch sein. Aber ich sage auch nicht, dass sie da irgendwie chancenlos
werden. Oder James Harden halt LeBron im Post.
Spannendes Matchup. Vielleicht auch so.
LeBron-Stopper.
Vielleicht. Nee, mal gucken. Also, wie gesagt, ich würde jetzt auch nicht zu sehr übertreiben wollen, einfach weil es jetzt ein kurzer Run halt ist, aber dieser Run ist sehr gut. Und in diesem Run lassen sie nicht so viele Fragen offen. Und das kann man für den Moment auch als allergrößter Clippers-Sympathisant auf der Welt auf jeden Fall anerkennen.
Absolut. Und ich meine, man sieht, es ist so ein bisschen eine Blaupause, was sein kann, ob es dann so bleibt und ob es dann im entscheidenden Moment so sein wird. Aber es ist zumindest, wir haben ja noch gar nicht von allen Teams die beste Version gesehen. Oder ich weiß auch nicht, ob das jetzt die beste Version der Clippers ist. Aber es ist schon mal eine sehr, sehr gute Version. Und diese Version, die ist nicht mehr nur in der Theorie da, sondern wir haben sie jetzt über, du hast ja gesagt, 16 Spiele, haben wir sie jetzt verfolgt. Und das, ja, ist vielversprechend.
Ja. Ja, und also sie melden sich auf jeden Fall an in diesem Kreis der richtigen Contender, wenn sie gesund sind.
Wenn sie gesund sind. Das ganz, ganz große Wenn. Hast du denn einen der Clippers bei deinen All-Star-Startern dabei?
Ja. Hat sich mittlerweile dann aufgedrängt und würde sagen, gibt's auch eigentlich.
Terrence Mann, der Unfälligbare.
ja, absolut. Hat sich's verdient. Nee, also mein West-Frontcourt besteht jetzt aus Jokic, LeBron und Kawhi. Bei dir so?
Auch. Ja.
So, schade.
Sind wir wieder an dem Punkt. Okay, abgehakt. Und dein Backcourt besteht aus Shay?
Ja.
Und
Luca.
Gut. Okay. Da gibt es jetzt nicht wahnsinnig viel zu besprechen von unserer Seite aus. Also. Ja, hattest du, ich meine, Shay ist gesetzt, ist ja klar, aber hattest du überlegt, ob du Fox reinnimmst? Statt Luca?
Nee, wenn dann
Curry. Oder vielleicht sogar Mike Conley?
das wäre natürlich, nice gewesen. Nee, also wenn dann hätte ich Curry rübergenommen. Aber also würde ich jetzt auch gar nicht mal unbedingt nur auf Team Record schauen. Aber Luca spielt halt individuell natürlich einfach eine brachiale Saison. Die Zahlen sind einigermaßen crazy.
Ja.
Und insofern beim All-Star-Game kann man ihn schon reinpacken.
Finde ich auch. Und im Osten Coby White, Alex Caruso,
Patrick Williams,
Vooch auf jeden Fall.
Und ich hätte Torrey Craig reingenommen, aber der hat sich ja jetzt verletzt, habe ich
gesehen. Der hat sich jetzt verletzt, 6 bis 8 Wochen raus.
Ist natürlich auch bitter.
Ja,
ist
sehr
bitter. Deswegen weiß ich einfach nicht, wen ich da sonst noch machen soll.
Spiel mit 4 reicht auch so.
Ja, ist kein Problem.
Die schlagen den Westen auch so.
Ja. Kein Problem. Nee, ich habe die Tyrese's Pieces im Backcourt.
Ja.
Tatum, Giannis, Embiid.
Mhm.
Auch einigermaßen klar, glaube ich.
Ja.
Sorry, Kevin Pelton und Scotty Barnes. Das wohnt mich immer noch.
Ja, aber ich frage mich auch wirklich, wo es ist her. Also, ich habe es immer noch nicht gelesen, muss ich jetzt gestehen. Ich habe es, aber.
Musste auch nicht. Sehr Quatsch.
Ja, also ich habe noch keinen Erklärungsansatz irgendwie.
Der wird auch nicht kommen.
Der wird nicht kommen. Wahrscheinlich nicht. Aber es ging mir, also ich muss sagen, den Osten, den kann man einfach runterschreiben, finde ich.
Ja.
Das war so, also
zack, so die Starter auf jeden Fall. Hast du auch eine Reserve gemacht?
Nee, habe ich noch nicht gemacht. Du?
Du lazy bum.
Ja, weißt du, wie es ist?
Absolut. Dann, ich sage mal, meine Westreserve. Curry, Booker, Backcourt. Ingram, Durant, Davis, Frontcourt.
Mhm.
Und wilde Karte, Fox und Edwards. Und das betrübt mich ein wenig, dass ich weder Chat noch Alperen Şengün reinzwängen konnte, aber ich wüsste jetzt nicht für wen.
Nee. Stimmt, Ingram ist für dich gesetzt?
Ingram spielt schon eigentlich echt eine sehr, sehr gute Saison. Ich finde, das kann man anerkennen. Und ich würde ihn schon auch vor Şengün jetzt sehen. Also ich würde sagen, dass Ingram bisher schon einigermaßen überzeugend der beste Spieler von den Pelicans war.
Mhm.
Und insofern gehört er da für mich rein. Genau. Im
Osten, Paul George?
Der Start war sehr gut. Seitdem ist er, finde ich, so ein kleines bisschen, also nicht abgetaucht, aber ein kleines bisschen weniger auffällig. Aber so honorable Menschen-mäßig ist er auf jeden Fall auch noch. Und also Sabonis übrigens auch. Und bis es dann soweit ist, kann sich das natürlich auch noch ein bisschen verändern. Aber so Stand jetzt hätte ich gesagt, Ingram habe ich da drüber. So bei den Wildcards kann man natürlich noch überlegen, aber zumindest einen Timberwolf sollte man reinpacken.
Ja.
Das wäre dann für mich Edwards, obwohl Gobert und Towns auch einen Case jeweils hätten, aber sind halt Gobert und Towns. Ich will da lieber Edwards reinpacken und also ja, Fox für mich auch einigermaßen klar. Wenn, also man könnte halt ja. So, wenn man auf Games Played schaut, könnte man Booker rausnehmen, könnte man glaube ich auch Fox rausnehmen, weil der auch immer noch nicht so viel gespielt hat wie einige andere und das wäre dann wieder ein Weg, um andere reinzukriegen.
Mhm.
Aber ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Booker so weitermacht, dann ist der für mich auch sogar ein Kandidat für eine Rolle als Starter und so. Und also insofern gehört er da, finde ich, schon rein.
Ja, Booker auf jeden Fall, also gehört für mich auch auf jeden Fall rein. Nee, passt. Dann sei noch mal, sag nochmal Osten.
Guard, Reserve, Dame und Donovan Mitchell.
Mhm.
Frontcourt, Butler, Scotty Barnes.
Da ist er.
Und genau, da ist er. Weil Bam tatsächlich nur 16 Spiele hat, sonst hätte ich den neuen Frontcourt gepackt. Und Porzingis, auch wenn der jetzt langsam auch ein bisschen häufiger ausfällt.
Weniger, ja. Ja.
Das nervt, ne? Aber das ist, wie es ist. Wildcard, Jalen Brunson und Jaylen Brown. Aber ich muss sagen, so für den 12. Platz ist es im Moment nicht ganz so überzeugend. Brown war jetzt die letzten Spiele sehr gut. Das hat ihm jetzt den leichten Vorteil verschafft. Wenn es jetzt nur nach den Leistungen gegangen wäre, aber wie gesagt, zu wenig Spiele, dann hätte ich noch einen Platz für Bam gefunden. Mikal Bridges. War der Start nicht so gut? Mittlerweile ist er auch auf jeden Fall deutlich besser unterwegs. Und die beiden Bros von den Magic sind mir nicht konstant genug, aber wären natürlich auch noch Anwärter da drauf.
Ja, ja. Ja, ich habe jetzt tatsächlich auch so, wenn ich es mir so durchüberlege, abgesehen von Patrick Williams, habe ich da jetzt auch keinen. Nur natürlich Coby White. Kann Coby White noch reinkommen, wenn er so weitermacht?
Also wenn du jeden Tag für ihn abstimmst, dann vielleicht.
Auf jeden Fall.
Du hast es ja selber in der Hand, Coby White zum All-Star zu machen. Ja,
mit meinen 10 Burner-Accounts geht da noch ein bisschen mehr.
Ja, absolut.
Ja, ja.
Ich glaube nicht, dass das unterbunden wird, wenn du es nur ganz toll, wenn du ganz toll dran glaubst.
Geil, die meisten Stimmen erzielte Coby White in München, Deutschland.
Wäre schon irgendwie einigermaßen witzig, wenn man das so. Komischerweise kommen die auch alle von einer Adresse, aber da scheinen 20 Bulls-Fans zu wohnen.
Ja, ja, genau. Es ist so, stimmt, da kommen vielleicht Kamerateams vorbei. So
wer ist denn Haus, Marv Maxeiter?
Ja, in diesem Haus, in dem nur Bulls-Fans leben. Wie haben die sich gefunden? Das ist eine Bulls-Kommune quasi. Weißt du, das ist da auch so ein.
Ein Fanclub.
Ja, ist ein Fanclub. Der zusammengezogen ist einfach. Ne? Sind ja so viele Spiele.
Gibt es bestimmt irgendwo.
Ja, ja, glaube ich auch. Wären wir nicht die Ersten.
Nee, sonst natürlich noch brutale Honorable Mentions. Derek White.
Eklar. Natürlich.
Plus minus König des Jahrtausends.
Und überhaupt König des Jahrtausends.
Julius Randale, der fürchterlich gestartet ist und seitdem aber wirklich randaliert. Also sehr gut eigentlich ist. Aber irgendwie muss ich das nicht schon wieder haben.
So ein bisschen dein Osborne-Nord zu Kevin Durant, ne?
Na, komm. Das ist fast schon dreist. Das ist schon böswillig, möchte ich an dieser Stelle anmerken.
Für Julius Randle oder Kevin Durant?
Für Kevin Durant.
Okay.
Und für Julius Randle. Oh, ja. Nein, es ist einfach eine andere Kategorie von Spielern. Nee, aber ja, ich würde sagen, bisher ist Jalen Brunson in diesem Jahr schon auf jeden Fall der beste Nick.
Ja.
Und war, glaube ich, sogar noch nie All-Star. Insofern, diesen Fehler sollte man korrigieren.
Ja, ja, das stimmt. Das stimmt.
Genau, ansonsten überlege ich gerade, ob ich noch jemanden. Ja, ich meine, Trae Young individuell, die Zahlen natürlich wieder völlig gestört, aber ich mag es nicht mehr mit den Hawks. Es macht einfach keinen Spaß.
Nee, Hawks ist immer so ein bisschen überdrüssig.
Ja.
Also, ich war jetzt noch nie der größte Hawks-Sympathisant, aber.
Echt? Ich dachte immer.
Echt? Ja, ich habe
auch. Das hat lange so gewirkt.
Auch so eine Sache, die ich immer unter den Teppich gekehrt habe, die letzten Jahre.
Ja, stimmt. So ein bisschen wie findest du eigentlich die Bulls?
Okay. Ja. Ein interessantes junges Team. Aber schaue ich nicht oft. Und
so
beschäftige ich mich auch nicht wirklich damit.
Vielleicht sollen wir vielleicht noch Jordan Poole oder so für den
kommen. Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube,
aber der müsste sich wahrscheinlich gar nicht anpassen, so von der Art und Weise, wie er spielt fürs All-Star-Game, weißt du?
Nee, der könnte eher noch runterdrosseln, vielleicht von der Wildheit her.
Ja. Also von daher. Nee, ich wüsste, im Osten wüsste ich jetzt auch niemanden mehr.
Der Kandidatenkreis ist im Westen größer,
meiner
Meinung nach.
Ja.
Aber. Ist auch eine ziemlich gute Conference mit 11 ziemlich guten Teams.
Der Westen?
Ja. Ja.
Stimmt. Und vielleicht kommt der Grizzly Bear ja noch mit rein. Ich meine, sind nur 6 Siege bis den Warriors.
Ja,
ist auch in Anführungszeichen bei den Warriors zu sehen. Aber.
Und Ja, wo wir aber dann schon dabei sind, Shoutout natürlich an Desmond Bane, der sich abmüht. Der wirklich alles versucht hat. Und der All-Star-Zahlen hat, ne? Also der hat irgendwie 25, 5 und 5 oder sowas im Schnitt. Warte mal, bevor ich jetzt, ich möchte das noch einmal ganz kurz gucken, ob das auch noch genau so stimmt. Ah, 24, 4 und 5. Gott, er hat reingekackt. Nee, dann auch kein Honorable Mention mehr.
Das ist mein Bane, du bist raus. Schneiden wir raus.
Ja. Bane, sie sind raus. Aber wieso das denn? Ne, ja. Dann haben wir es.
Gut. Dann bleibt uns nur noch Danke zu sagen für eure Aufmerksamkeit. Heute und die letzten Wochen, Monate, wenn ihr öfter dabei gewesen seid. Und solltet ihr ab jetzt öfter dabei sein wollen, ganz einfach, könnt uns sehr, sehr gerne abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Deezer. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram. Schaut auch mal auf unsere Patreon-Seite vorbei. Da könnte es sogar sein, dass wir uns da vor Weihnachten noch hören. Patreon.com/Korpiger Podcast. Korpiger mich. Genau, da gibt es nämlich extra Content für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal. Und ja, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch, sollten wir uns nicht mehr hören, bis zum Wochenende all denen, die es feiern, ein fröhliches Fest zu wünschen und schöne Feiertage. Ne? Lasst es euch gut gehen. Vielen Dank für alles die letzten Monate. Und jetzt genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die Feiertage, genießt die Ruhe und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingefeiert.
Präsentiert von Tipico Sportwetten.